Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. Ein Bad im Fluss ist immer erfrischend und reinigend. Es erfreut Körper und Seele. Was aber, wenn 400.000 Menschen ebenfalls genau und fast gleichzeitig an diesem einen Ort baden möchten? Sie ahnen wahrscheinlich, wovon Ihnen Tejas Rolling heute berichten möchte. Er besuchte im Februar 2025 das Gompmela-Fest, das alle 12 Jahre gefeiert wird. Der Name Kum bedeutet Krug und Mela Fest. Also frei übersetzt heißt es das Fest des Kruges und stammt aus der indischen Mythologie. Der Name Fest des Kruges hat seinen Ursprung in der Legende vom Quirlen des Milchozeans. Dieser Milchozean wurde von Göttern und Dämonen gequirlt, um den Nektar der Unsterblichkeit herauszufiltern. In dem entbrennenden Streit zwischen Göttern und Dämonen fielen 4 Tropfen dieses Unsterblichkeitsnektars am Ritter aus dem Krug auf die Erde. Und zwar an den 4 Stellen, an denen jeweils das Kumbh-Mela-Fest stattfindet. Immer, wenn die Gestirne Jupiter, Sonne und Mond in bestimmten Aspekten präzise zueinander stehen, manifestiert sich im Glauben der Menschheit dieses Amrita in den Wassern des Ganges an den jeweiligen Stellen des Flusses. Und dort nehmen die Pilger dann ihr Bad. Das Baden an diesen astrologisch günstigen Tagen, an denen das Fest dann begangen wird, gilt um das millionenfach mehr sündenbefreiend. 2017 wurde das Kumbh-Mela-Fest in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Bevor ich jetzt das Mikrofon an Barbara von Maibum weitergebe, habe ich noch einen Gedanken, der mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Lieber Tejas, ich weiß gar nicht, was mich mehr beeindruckt hat, dein Mut oder dein Gottvertrauen, mit 400 Millionen Menschen gemeinsam zu baden.
Naja, Gottvertrauen kam so peu à peu. Ich hatte den klaren Gedanken, dorthin zu gehen, als ich in Kerala bei Amma im Ashram war. Und dann kam aber auch die Angst. Ich wusste ja gar nicht genau, worauf ich mich einließ. Und der ganze Prozess hat auch bestimmt 10 Tage gedauert, bis ich dann um ein Zeichen bat, und das kam dann auch prompt. Nach 10 Tagen hin und her suchen und versuchen, wo ich denn eigentlich hin muss und wo ich denn übernachten kann und so weiter, habe ich dann gesagt, ich kann die Entscheidung jetzt nicht treffen, ich mache sie davon abhängig, was einer der Swamis von Amma mir 10 Minuten später sagen würde. Und als ich ihn dann sah, 10 Minuten später, da strahlte er und sagte, you can sleep in Amma's ashram. Da war das klar.
Ja. Ansonsten war es, glaube ich, wirklich ein Test im Vertrauen.
Ganz klar. Ich musste unter anderem ja den Transport von Kerala nach oben an den Ganges organisieren, und bei 400 Millionen Leute kann man sich vorstellen, dass alle Züge und Busse und Flugzeuge ausverkauft sind. Und ich habe also mit viel Glück irgendwie noch ein Ticket im Flugzeug bekommen. Und auch das noch einigermaßen erschwinglich. Also das war nur ein Beispiel, und dieses im Fluss sein war immer wieder gefordert. Immer wieder Vertrauen, immer wieder.
Aber ich glaube, als erstes müssen wir mal sagen, was eigentlich die Kumbh Mela oder Kumbh Mela ist. Denn das kennt ja nicht jeder.
Ja, also die Kumbh Mela ist das größte spirituelle Zusammentreffen auf der ganzen Welt. Weit vor Mekka noch, wo ja, glaube ich, so 3, 4, 5 Millionen Leute hinkommen. Und bei der Kumbh Mela unterscheidet man zwischen der kleinen Kumbh Mela, die findet alle 6 Jahre statt, der mittleren Kumbh Mela alle 12 Jahre und dann der Maha Kumbh Mela alle 144 Jahre. Und mir wurde immer wieder gesagt, dieses Jahr wäre die große Kumbh Mela gewesen. Das heißt, das kann man nur einmal im Leben mitmachen. Das war eine einzigartige Chance.
Was ist es für ein Ort, an dem die Kumbh Mela stattfindet? Also ich meine mich zu erinnern, dass es da in der Ramayana, in der Mythologie über das Leben von Rama, eine Geschichte gibt, die diesen besonderen Ort hervorhebt.
Ja, also Rama, so viel ich weiß, waren Rama und Sita dort an diesem Ort. Der Yamuna und der Ganges treffen sich. Dann gibt es eben einen dritten imaginären Fluss, der aus der Erde herauskommt, und der trifft mit dem Yamuna und dem Ganges an dieser einen Stelle zusammen. Und die Legende sagt eben, dass Rama vorausgesagt hat, dass alle Pilger, die an dieser Stelle im Ganges baden gehen und untertauchen, ihr Karma für immer und ewig loswerden.
Also diese besondere Bedeutung in der Ramayana ist quasi der Grund, warum die Menschen dorthin pilgern. Ja? Und das war eine der ersten Stationen von Rama, Sita und Lakshmana, als sie in den Wald geschickt wurden, um dann im Endeffekt die Dämonen zu bekämpfen. Und insofern ist dieser Ort heilig. So, und dann muss man sich das jetzt so vorstellen, dass da alle baden gehen, oder wie geht das?
Ja, der große Wunsch aller ist eben an dieser einen Stelle, wo diese 3 Flüsse aufeinandertreffen, baden gehen beziehungsweise und tatsächlich auch untertauchen. Da gibt es verschiedene Rituale, 7-mal untertauchen für die Vorahnen und 9-mal untertauchen für die noch nicht Geborenen und so weiter. Und aber es ist wirklich schon unglaublich, wie viele Menschen dort zusammenkommen, und die kommen aus Tausenden von Kilometern angereist. Viele haben überhaupt keinen Cent in der Tasche und schaffen es in irgendeiner Art und Weise, diese lange Reise auf sich zu nehmen. Und sie sind alle beflügelt und motiviert durch diese Mission, im Ganges an diesem besonderen Punkt zu tauchen, im Prinzip zu untertauchen, ja.
Ja, das sind ja Frauen, Kinder, Männer, also nicht nur die mutigen Männer, sondern es sind ganze Familien, ganze Clans, die dort untertauchen wollen. Ist das so?
Richtig, richtig. Und ja, viele Frauen, sehr viele Frauen. Also ich würde sagen, bei weitem mehr als die Hälfte, bestimmt 60, 70% Frauen sind da gewesen. Und man sieht eben auch die Begeisterung in den Gesichtern dieser Menschen. Und hinterher, nach dem Bad in dem Ganges, sieht man tatsächlich das Strahlen bei allen. Wir sind häufiger mit, ich sag mal, Millionen von Menschen Richtung Ganges frühmorgens gelaufen. Und dann kamen die vor uns schon im Wasser waren, kamen schon zurück. Und so sahen wir den Fluss von Menschen, der uns entgegenkam, dieser Strom von Menschen. Und also ich kann fast sagen, fast alle waren am Strahlen und begeistert, dass sie es gemacht haben. Und aber es war eben auch in einer sehr friedfertigen und ruhigen und zentrierten Art und Weise. Also es war grandios, das zu beobachten mit so vielen Menschen.
Also ich habe das Ganze ja nur aus Puttaparthi mit beobachtet, zum Teil mit Telefonkontakt mit dir. Und ich erinnere mich daran, dass bei Giri Amma, dem Laden gegenüber vom Hauptgate, mir auffiel, dass das Geschäft 3 Tage geschlossen war, dann wieder aufmachte und als ich dann meine Einkäufe dort tätigte, mir sofort ein kleines Röllchen mit Wasser in die Hand gedrückt wurde. Und ich fragte, ja, was war denn das? Und der Chef dieses kleinen Ladens sagte, ja, wir waren bei der Kumbhmela. Und das Strahlen über das ganze Gesicht. Also ja, was ist das für ein Geist, der dort herrscht?
Was ist das für ein Geist? Ja, irgendwie waren wir alle verbunden durch die gleiche Mission. Und diese Mission war eben mit Demut, diese von uns allen empfundene Gnade zu leben, dort zu sein, zu diesem Zeitpunkt. Und dort unterzutauchen und das heilige Wasser und den heiligen Ganges mit unserem Tauchen und unserer Demut zu ehren. So ist es mir immer wieder vorgekommen. Ja, bei so vielen Menschen hätte ich viel mehr Schwierigkeiten erwartet. Natürlich war es dicht an dicht an der Wasserstelle, aber doch mit sehr viel Würde und mit sehr viel Gelassenheit und Freude einfach, mit ruhiger Freude. Es war keine ausgelassene, ekstatische Begeisterung, sondern es war eine ganz zentrierte, präsente Freude, die die Menschen dort gezeigt haben. Und so ging es uns eigentlich auch.
Also ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich dir zuhöre, und ich habe ja auch ein paar Bilder hinterher gesehen, es war alles wie eine große Familie.
Ja, also ich habe viele Menschen kennengelernt aus der ganzen Welt, aber natürlich vor allem viele Inder, auch bei uns im Ashram. Ich war im medizinischen Versorgungsashram von Amma. Dort bin ich untergekommen. Und wie wir uns alle untereinander verhalten haben, nicht nur im Ashram, sondern eben auch draußen auf der Straße, auf diesen Sandbänken, war gekennzeichnet von Respekt und gegenseitige Wertschätzung und ja, einfach eine große, ich glaube, alle haben eine riesige Dankbarkeit gehabt, dass wir da sein durften.
Gib doch mal ein paar Beispiele von Menschen, die du getroffen hast. Wo kamen die her?
Ja, im Ashram bin ich häufiger zusammen losgelaufen mit einem Freund aus Nepal, aus Belarus, Russland, aus Frankreich, also wirklich aus aller Herren Länder. Einige Inder aus Dubai, die sich kurzfristig entschieden hatten, von Dubai rüber zu fliegen. Mit denen habe ich zum Beispiel an dem bevorzugten Ort, wo sich die 3 Flüsse treffen, dort sind wir zu 5 an meinem ersten Tag, sind wir dort schwimmen gegangen. Und das war ein großartiges Erlebnis. Und die Massen, die mit uns dort zusammen Richtung Wasser gingen, war sicherlich ein einzigartiges Erlebnis in meinem Leben. Und ich bin froh, dass wir es an dem Tag gemacht haben, weil der nächste Tag war der Neumondtag und der wichtigste überhaupt. Da sind wir zum Glück nicht an dieser zentralen Stelle gewesen, weil das war, ich glaube, es war einfach unglaublich voll. Ja.
Ich erinnere mich von deinen Schilderungen an eine Situation, da gab es 600, wenn ich das richtig erinnere, 600 Pilger aus
600 Pilger aus Nepal, die auf einem dieser Sandbänke gecampt haben. Die haben wir tatsächlich getroffen an diesem berühmten, besonderen Tag am 29. Januar, an dem Neumondtag. Und es war wunderschön für uns, Kontakt aufzunehmen mit diesen Menschen und sie zu bewundern in ihren Ritualen, wie sie die Himmelsrichtung ehrten und wie sie sogar den Sand ehrten, auf dem sie ihre Zelte aufgeschlagen hatten.
Und dich in einer ganz besonderen Weise auch eingebunden haben. Also ich möchte dich so ein bisschen rauslocken, dass du mal mehr erzählst, wie man mit dir umgegangen ist. Das war ja ganz ungewöhnlich.
Ja, also da kommt mir auch wieder das Wort. Es war wirklich eine Riesenehre. Es war sehr ungewöhnlich. Ich sah diese 600 Mönche und die hatten zwei Kreise, einen Innenkreis und einen Außenkreis. Und der Innenkreis bewegte sich von einer Person zur nächsten, um die außenstehende Person zu segnen. Und ich war so begeistert und machte ein paar Fotos von dieser ganzen Szene. Und dann wurde ich eingeladen in den Kreis und doch den Kreis aus der Mitte heraus zu filmen. Und das war mir erst gar nicht so, also mir war es eigentlich ein bisschen peinlich, weil ich die Menschen auch nicht in ihrem Ritual stören wollte. Aber dann war die Einladung sowas von freundlich, dass ich diesen Schritt gewagt habe und in die Mitte ging und umrahmt von diesen 600 Mönchen aus Nepal einfach ein Gefühl des Ja-Sagens, ein Gefühl des Es darf sein, ein Gefühl der Verbundenheit, ja, einfach eine Bestätigung dessen, was diese Kumbhmela die ganze Zeit mir mitgeteilt hat. Das heißt, wir sitzen alle in dem gleichen Boot mit 500 Millionen Menschen.
Is this one world, one family dort?
Genau, ja.
Also was für mich wirklich schwer vorstellbar ist, diese Unmengen von Menschen, wie kann man die überhaupt mit Schlafplätzen versorgen? Wie kann man sie behausen, verpflegen und für sie da sein? Ich meine, das ist doch ein riesiges logistisches Problem oder eine riesige Herausforderung. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
Ja, es ist also eine riesige Zeltstadt auf diesen gesamten Sandbänken des Ganges, der im Januar, Februar Niedrigwasser hat, sodass ein Riesenteil dieser Sandbänke freigelegt ist. Und dort hat man also schon vor 2 Jahren, glaube ich, angefangen, die logistischen Vorbereitungen zu treffen. Da sind also, ich glaube, tausende von Kilometern an Elektrizität gelegt worden. Dort sind Straßen gemacht worden. Dort sind Toilettenanlagen gebaut worden. Umkleidekabinen. Ja, es ist also eine riesige logistische Aufgabe. Und ich habe immer gesagt, das ist die Größe einer deutschen mittleren Großstadt, was man da vor sich hat. Und alles eben voll mit Zelten auf dieser Sandbank. Vielleicht eine ganz schöne Anekdote, als ich noch in Kerala war, im Ashram von Amma, bekam ich von ihrem Swami bei Kumbhmela eine Google Map zugeschickt, eine Google Karte, Landkarte mit einem PIN im Ganges und einer Adresse. Und dann habe ich das versucht herauszufinden und die Adresse war nicht zu finden und der PIN war mitten im Ganges. So dass ich mich wieder an ihn wandte und sagte, also Adresse kann ich nicht finden und der PIN ist mitten im Ganges, das kann ja wohl nicht richtig sein. Und er schrieb dann zurück und sagte, doch, doch, es ist richtig. Wir sind mitten im Ganges und zwar auf den trockenen Sandbänken, die in der Regenzeit halt überflutet sind. Und ja, und so stellte es sich dann auch heraus, als wir zum ersten Mal, ich habe noch einen Devotee von Madhusudan getroffen am Flughafen und wir haben uns dann zusammengetan, um eben diese Zeltstadt zu finden. Und als wir davor standen, war es im Prinzip, die Größe war fast erschlagend. Also bis zum Horizont waren Zelte und große Ballons in der Luft zu sehen, die in irgendeiner Art und Weise den Menschen eine Richtung gaben.
Und ganz viele Brücken über den Fluss, über die sich die Menschen bewegten, hin und her bewegten. Da gab es ein Ereignis, das dich sehr beeindruckt hat, als du am letzten Tag nochmal so richtig, nochmal alles mitnehmen wolltest, was überhaupt mitzunehmen ist, unter anderem die Nag.
Die Nag-Sadhus aus dem Himalaya. Das ist wohl bei Kumbhmela immer eine, oder diese Gruppe, ich glaube es sind Hunderte oder ja 500 oder so, die unbekleidet leben und sich mit Asche bedecken, den ganzen Körper. Und das ist immer eine große, große Tradition bei Kumbhmela, dass diese Sadhus im Prinzip das Baden einläuten. Und ich habe es selber nicht persönlich mitbekommen, aber ein paar Bilder gesehen und es war schon sehr, sehr beeindruckend, Also das ist schon ein großartiges Ritual mit 500 Menschen. Aber du fragtest danach, was mir am letzten Tag passiert ist. Ja, ich hatte mich dann noch ein bisschen mehr rausgewagt und wollte noch in eine Gegend, die ich nicht kannte. Und es wurde dunkel und es wurde laut und es wurde staubig. Und ich wusste, dass ich auf der falschen Seite von Ganges war. Und ich wusste, dass ich eine ganze Menge Kilometer entfernt von Amas Ashram war. Und in dem Moment, wo mir dieser Gedanke durch den Kopf schoss, hielt auf einmal ein Motorradfahrer direkt neben mir, ohne dass ich irgendein Zeichen gemacht hatte. Und er fragte, ob er mich irgendwo hinfahren könnte. Und das war also ein Geschenk des Himmels wirklich. Und ich habe dann ihn gebeten, mich noch zu einem Tempel von Shirdi zu fahren, den wir dann leider doch nicht gefunden haben. Letztendlich hat er mich nach Hause gefahren, weil er mir nicht glaubte, dass ich das zu Fuß alleine schaffe in der Nacht und dann, um dann am nächsten Tag mein Flugzeug zu kriegen. Und so hat er mich also bis fast zu Amas Ashram gefahren, über die Brücken rüber, die übrigens am Anfang, als ich angekommen war, teilweise nachts geschlossen worden waren, weil man eben irgendwelche Gefahren vermeiden wollte. Und so habe ich also am letzten Tag wirklich noch ein großes Geschenk bekommen und konnte in Ruhe mein Abendessen in Amas Ashram zu mir nehmen.
Ich meine, du hast das immer beschrieben als etwas, was dich gerettet hat. Ja? Und die Selbstverständlichkeit, mit der dir da Hilfe angeboten wurde von diesem jungen Mann auf dem Motorrad, das war ja nicht das einzige Mal. Also Sai Baba sagt ja, oder der große immer wieder Leitsatz bei Sai Baba ist Love all, serve all. Kann man sagen, dass auf der Kumela genau dieses Prinzip gelebt wurde?
Ja, absolut. Jeder hilft jedem und jeder sieht im Prinzip sofort, wo Hilfe nötig ist. Diese zig Millionen Menschen müssen ja auch irgendwie versorgt werden. Und es gibt also überall Essensausgaben, kostenlose Essensausgaben. Und ich habe nie große Schlangen gesehen, die man ja bei so vielen Menschen erwarten könnte. Aber es lief alles irgendwie wie gewuppt. Und ja, die Bereitschaft der Menschen, sich gegenseitig zu helfen, war wirklich automatisch da. Love all, serve all, par excellence war das wirklich. Und durch diese Art und Weise habe ich dann auch viele Leute kennengelernt. Die haben natürlich gesehen, dass ich kein Inder bin und dass ich aus einem anderen Land komme. Und immer wieder wurde ich gefragt, ob sie mir Richtung geben können, ob sie mich mitnehmen können. Ich habe einen guten Freund geschlossen, ein junger Student, der mich dann hinterher Dadu nennt, mit dem ich heute noch in Kontakt bin. Dadu, weil ich ihn an seinen Opa erinnere. Und der hat mir dann Kumela auch ein bisschen gezeigt. Und ich bin zum Beispiel auch in seiner Studentenwohnung gewesen, die er mir unbedingt zeigen wollte. Also so gab es dann auch wirklich sehr schöne und sehr intensive persönliche Kontakte.
Du hast berichtet, dass du in dem Ashram von Amma warst. Das gab ja wahrscheinlich ganz viele verschiedene Ashram dort, also Zeltanlagen von unterschiedlichen Meistern. Gab es auch ein Zelt von Satya Sai Baba?
Ja, das gab es und das war ganz in der Nähe von Amas Ashram und ich habe es auch gleich am ersten Tag entdecken dürfen, weil der Devotee aus Mudanahalli dort übernachtete. Und er hat mich zu Amas Ashram begleitet und ich habe ihn zu Sai Babas Ashram begleitet. Und dort in dem Ashram war ein Fokus natürlich auf die 100 Jahre von Sai Baba. Es war an den Innenseiten dieses großen Zeltes, waren alle möglichen spirituellen Orte nachgebildet durch Modelle, die für die Zeit von Sai Baba sehr wichtig gewesen sind. Ich habe dort auch ein Bhajan-Singen mitgemacht, was sehr schön war. Und ja.
Und es waren nicht die einzigen. Also es gab jede Menge weiterer. Sonst hätte ja diese unglaubliche Gastfreundschaft von unterschiedlichen spirituellen Meistern und Lehrern und Gurus gar nicht existieren können auf diesem riesigen Fläche der Kumela.
Ja, also ich kann kaum eine Zahl wagen, aber ich denke mal, es waren bestimmt Tausend oder Tausende von Ashrams, die dort vertreten waren. und deren Hauptfunktion war die Verpflegung, damit die Logistik in Bezug auf kostenloses Essen für alle Pilger auch gewährleistet war. Und so konnte man wirklich auf dem ganzen Kummela den ganzen Tag herumlaufen und überall irgendwo gab es Möglichkeiten, ein Essen einzunehmen, ein kostenloses Essen einzunehmen. Und so, das wurde eben bei im Sawarba Ashram wurde das auch praktiziert, ja.
Aber wenn du jetzt das Ganze nochmal vor dir Revue passieren lässt, was ist das, was dich eigentlich am meisten berührt, beeindruckt, bewegt hat?
Ja, ich glaube, dass das Bewegendste für mich war, dass so viele Menschen auf einem Fleck sich in derart ruhiger, friedlicher, verbundener Art und Weise miteinander leben können, sich gegenseitig unterstützen können, dass dies möglich ist, ohne Aggression, ohne Anstrengung, sondern einfach mit wahnsinnig viel Herz, mit viel Freundlichkeit, dass das möglich ist mit so Massen an Menschen, war wirklich ein großer Augenöffner für mich. Und ich habe den Indern immer gesagt, die Wolke, die spirituelle, energetische Wolke, die hier kreiert wird, ich wünsche mir, dass sie über die ganze Welt zieht und andere mitnimmt, die vielleicht noch gar nicht glauben können, dass es sowas überhaupt gibt und dass sowas überhaupt möglich ist. Und ich glaube, diese Art von Verbundenheit und Menschlichkeit unter diesen riesigen Massen wäre in unseren Kulturkreisen im Moment gar nicht möglich, weil die Menschen viel zu viel Angst hätten wahrscheinlich, mit so vielen Menschen auf der Straße zu sein. Aber ich würde mir wünschen, dass wir das vielleicht mal uns dem annähern können.
Also eine Kummela hier bei uns in unseren Graden, sodass wir friedlicher miteinander umgehen lernen. Ja. Hast du eine Idee, warum das so friedlich sein konnte?
Ja, ich glaube, wir waren verbunden durch eine gemeinsame Vision. Und die Vision ist, an einem heiligen Ort zusammenzukommen, der mir die Möglichkeit gibt, in diese Heiligkeit einzutauchen und in dieser Heiligkeit Dinge abzuschütteln, die mich belasten. Ich glaube, diese gemeinsame Vision für ein schönes und friedliches Zusammensein. Ja, ich glaube,
die konnte dort gelebt werden. Und die Aufforderung wäre dann, dass wir diese Vision auch in unseren sonstigen Alltag mitnehmen?
Klar, ja, natürlich. Und ich war ja nicht der Einzige aus dem westlichen Kulturkreis, der da war. Waren einige da. Und ich glaube, wir bringen das alle mit nach Hause und versuchen unser Bestes, das irgendwie dort umzusetzen, wo wir sind.
Und das machst du jetzt auch schon mit dem Interview, in dem du das mitteilst. Also, dann wollen wir uns inspirieren lassen von diesem wunderbaren Beispiel der Kummela. Danke.
Ata Isha Vasyopanishad Ata Isha Vasyopanishad Ata Isha Vasyopanishad Ata Isha Thank you.
damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung zu Ende. Tejas Rolling berichtete Ihnen von seinen intensiven und bleibenden Eindrücken, die er im Februar 2025 beim Kumbh-Mela-Fest sammeln durfte. Dieses Fest wird ja alle 12 Jahre groß gefeiert und nach 12 mal 12 Jahren findet dann ein riesiges Krugfest statt. Falls Sie jetzt interessiert sind, dieses ganz große Fest einmal zu besuchen, dann muss ich Ihnen leider sagen, das nächste ganz große Fest dieser Art werden wahrscheinlich erst, wenn ich mich jetzt nicht irre, Ihre Enkelkinder im Jahre 2169 wieder besuchen können. Danke an Tejas Rolling und Barbara von Maibohm, dass Sie uns an dieser Perle haben teilhaben lassen. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon für heute Ihre Evelyn Seliger.
Atta Isha Vasyo.